Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Und ihm gebührt alle Ehre und deswegen begrüßen wir ihn zuerst mit einem fröhlichen Osterchoral. Auf, mein Herz mit Freuden. Sie finden es hier an der Leinwand. Ja, und wir freuen uns, dass wir auch Dr. Hausting begrüßen dürfen, der uns nachher die Predigt hält. Wir freuen uns, dass Sie mal wieder in unserer Mitte sind, Sie mit Ihrer lieben Frau. Dr. Hausting und das Ehepaar Hausting sind schon seit vielen, vielen Jahren mit unserem Mutterhaus verbunden. Ja, schon seit über 50 Jahren habe ich hier stehen. Das ist doch wunderbar. Dr. Hausting ist seit 9 Jahren in der Rente und war davor Arzt in der Intensivmedizin am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Und als Soldat hat er auch Erfahrungen im Einsatz gemacht, und zwar in Kroatien, Serbien, Kosovo, Afghanistan. Also er bringt auch viel Erfahrung und viel Not mit. Und wir danken Ihnen, dass Sie uns heute die Predigt halten werden. Er hält sonst auch gerne Gottesdienste als Predikant, das ist ja wunderbar. Ja, wir freuen uns auf die Botschaft. Jesus, unsere lebendige Hoffnung. Im 1. Petrusbrief lesen wir etwas von dieser lebendigen Hoffnung. Und wir würden das vielleicht am besten gemeinsam lesen, hier vorne an der Leinwand. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Ja, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus lebt, haben wir eben keine tote oder begrabene Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die gewiss ist und belebt. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine begründete Hoffnung, dass er den Tod besiegt hat und einmal auf ewig besiegen wird in seiner Herrlichkeit. Und auch jetzt kann er schon Totes und Erkaltetes in uns wieder lebendig machen. Und da dürfen wir auch drauf hoffen und ihm das bringen. Er, unser auferstandener Herr Jesus, ist unsere lebendige Hoffnung, sodass keine Verlorenheit, keine Verlassenheit, keine Gebundenheit und kein Abgrund zu tief sein könnte, als dass er nicht kommen und retten könnte.
Lassen Sie uns beten. Gott, Schöpfer des Lebens, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Der Tag, an dem du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Dies ist der Tag, an dem dein Licht der Schöpfung über die Finsternis des Todes gesiegt hat. Dies ist der Tag, an dem du den Tod überwunden und das Tor zum Leben aufgestoßen hast. Wir bitten dich, dass dieser Tag auch aufstrahlt über uns, die wir noch im Schatten des Todes leben. Wir bitten dich, dass dein helles Osterlicht unsere Grenzen durchbricht und uns den Weg zum Leben weist. Amen. Wie oft haben Sie heute Morgen schon zu jemandem gesagt, frohe Ostern? Wie oft haben Sie es heute Morgen schon gehört? Und wie oft haben Sie schon das so miterlebt, wie es Schwester Renate gerade mit viel Freude und viel Beteiligung gesagt hat, der Herr ist auferstanden und Sie haben geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern. Und wie oft ist dieser Wunsch, frohe Ostern, so dahergesagt? Wie oft ist dieser Wunsch so dahergesagt, weil man es halt sagt, so wie man an Weihnachten frohe Weihnachten sagt und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und weil man es so sagt? Und kennen Sie diesen dringenden Wunsch, ich würde es so gerne haben, dass für den, dem ich jetzt frohe Ostern wünsche, wirklich frohe Ostern wird. Und kennen Sie diesen Wunsch, so wie es vorhin ganz am Anfang klang, der Herr ist auferstanden, dass das deutlich wird, ja, er ist wahrhaftig auferstanden? Was erwarten wir denn von frohen Ostern? Ja, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Ein Kind brachte aus der Grundschule diesen Osterruf mit, hatte da irgendwas falsch verstanden. Jedenfalls trötete es zu Hause ganz fröhlich. Der Herr ist auferstanden. Er ist ganz heftig auferstanden. Wahrhaftig kam halt im Sprachschatz dieses jungen Mädchens noch wahrhaftig kam noch nicht vor. Fröhlich, schmetternd, mitnehmend. Aber kann da jeder mit? überfordern wir manche und haben wir manchmal so den Eindruck, ich möchte es ja aus vollem Herzen sagen, aber so ein bisschen sage ich es nur, weil es halt jetzt dran ist. Brauchen wir ein bisschen Anlauf, bis wir wieder Ostern feiern können? Da ist doch so viel Verunsicherung. Denn sehen Sie, Ostern, das ist jetzt nicht meine Folie. Aber Halleluja ist auch schön. Ostern beginnt ja sehr düster. Und diejenigen, die heute Morgen Osternachtfeier gefeiert haben, merkten, ach ja, und dann ganze was. Danke, aber naja. Aber es war halt schon wieder eine Stunde früher und es war halt ziemlich dunkel. Ostern beginnt sehr düster. Sehr früh. Irgendwie. Gut, dann nehmen wir das. Die Frauen kamen sehr früh am Morgen und es war dunkel. Und ich stelle mir immer vor, wie es diesen drei Frauen gegangen sein muss, als sie am Ostermorgen loszogen, weil sie doch Jesus, der so schmählich am Kreuz gestorben war, weil sie Jesus für das Begräbnis vorbereiten wollte. Sie waren traurig, tief, tief traurig und es war dunkel. Und der Weg, den sie da gegangen sind, das war doch ein sehr, sehr trüber Weg. Und erst während sie voller Traurigkeit und offensichtlich gar nicht über alles nachgedacht haben, durch die Dunkelheit wandern, fällt ihnen auf, dass sie ja noch ein Problem haben, nämlich: Wie bitte sollen wir denn eigentlich zu Jesus kommen? Dann stehen wir vor einem Grab, kommen nicht weiter und können noch nicht mal das tun, was wir so dringend tun möchten, ihm den letzten Liebesdienst erweisen. Da muss erst einmal ein Stein weggerollt werden. Und der Stein, der war eben sehr groß. Es wird heller. Und sie kommen an das Grab und sie stellen fest, oh, der Stein ist ja weggerollt. Sehen Sie, Jesus hätte das ja eigentlich für seine Auferstehung gar nicht gebraucht, dass der Stein weggerollt wird. Jesus wäre auch durch den oder an dem vorgeschobenen Stein aus dem Grab rausgekommen. Er hat später die Jünger in einem geschlossenen Raum besucht. Jesus hätte das nicht gebraucht, dass der Stein weggerollt wird. Aber die Frauen brauchten das, dass der Stein weggerollt wird. Und zwar nicht, damit sie ihn für das Begräbnis vorbereiten können, sondern damit ihnen dämmert, Jesus ist nicht mehr im Grab. Menschen brauchen das, dass der Stein weggerollt wird. Jesus hätte es nicht gebraucht. Für uns muss der Stein weggerollt werden und der Stein, der uns das Glauben schwer macht, ist oft auch sehr groß und schwer wegzuwälzen. Die Frauen ziehen einfach los, obwohl sie nicht wissen, wie sie an Jesus herankommen sollen. Sie denken so ein bisschen, dann sehen wir halt weiter. Jedenfalls haben sie Ostern nicht wirklich erwartet, sondern sie haben eine traurige Pflicht zu erfüllen gehabt. Und dann war der Stein weg. Der Hohe Rat, die wachhabenden Soldaten, die Römer, die wollten den Stein nicht weghaben. Und dann, wer rollt den Stein denn weg? Wer rollt den Stein weg? Und dann, ihr sucht Jesus? Wo ist Jesus? Und uns wird in den Evangelien berichtet, dass der Auferstandene, als er Jesus, als er den Jüngern begegnet, die Jünger trotzdem zweifeln. Etliche aber zweifeln, heißt es da. Wer rollt uns den Stein weg? Für uns muss der Stein weggerollt werden und damit hat Jesus manchmal ganz schön Arbeit. Sogar bei den Jüngern, die es doch direkt erlebt haben. Im Markus-Evangelium bezeichnet das Jesus bei den Jüngern ihre Herzenshärte. Es ist gar nicht so leicht, Auferstehung wirklich zu glauben. Dafür erleben wir den Tod als zu endgültig und zu mächtig. Und auch anderen muss der Stein weggerollt werden, der Stein, der vor dem Grab liegt, denn als die Frauen zu den Jüngern kommen und sagen, das Grab ist leer, Jesus ist weg, sagen einige, es war ihnen, als wäre es Geschwätz. Als ob das bedeutungslos wäre. Jesus ist auferstanden, als ob das unwichtig wäre, als ob es belanglos wäre. Auch dieser Stein muss weggerollt werden. Wenn Sie Losung und Lehrtext heute Morgen gelesen haben, wurden Sie an ein Erlebnis erinnert, das die Menschen, die mit der Auferstehung Jesu direkt zu tun hatten, eben erlebten. Da gehen zwei aus der Umgebung Jesu wieder nach Hause von Jerusalem und sie wissen, die gehen nach Emmaus. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die beiden in Jerusalem bleiben und dass sie sich erkundigen und fragen, sagt mal, was soll das? Aber sie sind tief enttäuscht, weil das, was sie von Jesus erwartet hatten, dass er sie von den Römern befreit, dass das ewige Leben anbricht oder was auch immer, dass das nicht eingetreten war. Und als die Frauen kommen und sagen, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, ist ihre Reaktion nicht, oh, da besteht ja Hoffnung. Wissen Sie, was da im Lukas-Evangelium steht? Da haben uns einige erschreckt. Und dann laufen sie weg. Da haben uns einige erschreckt. Das ist gar nicht so einfach, denen den Stein vom Grab wegzurollen. Und dann geht Jesus mit ihnen. Und sie merken das nicht. Kennen wir das manchmal so andeutungsweise aus unserem eigenen Leben, dass Jesus mitgegangen ist? Wir hätten es so gerne, dass wir es immer deutlich merken, nicht so ein bisschen verschwommen wie die beiden da. Aber oft genug doch im Nachhinein, doch, er ist mitgegangen, hat getragen, Mut gegeben, hat mir im richtigen Augenblick das Richtige und so schwierige Wort gegeben, dass Jesus mitgeht, ist nicht immer deutlich. Sie, die beiden, merken nicht, dass Jesus mit ihnen geht, denn es hatte sie ja nur erschreckt, dass das Grab leer sein soll. Und sie hatten falsch gehofft. Sie sagen diesem Unbekannten, der da mit ihnen geht und der offensichtlich gar nicht weiß, was sich in den letzten Tagen in Jerusalem zugetragen hat. Sie sagen ihm, ja, weißt du das denn nicht, was da los war? Und er lässt es sich von ihnen erzählen. Und Sie fassen das zusammen und sagen, wir aber hofften, dass er der sei, der uns erlösen könnte. Wir aber hofften. Warum haben die was Falsches gehofft? Und dann erklärt ihnen Jesus auf dem Weg nach Emmaus aus den Schriften alles, was auf ihn hinweist. Wissen Sie, das hat mich sehr gewundert. Ich glaube nicht, dass Jesus auf diesem Weg von Emmaus den Jüngern, also diesen Zweien da, irgendetwas anderes gesagt hat als die ganze Zeit vorher. Das wird dasselbe gewesen sein. Und trotzdem haben sie was anderes gehört. Mich verunsichert das, weil ich mich frage, höre ich das, was Gott mir sagen will? Oder höre ich das, was ich hören will oder was ich schon immer gedacht habe? Darf er mir denn auch mal mit dem kommen, womit ich bisher so nicht gerechnet hatte? Und die beiden laufen halt von Jerusalem weg, denn sie wollen nichts mehr hören und nichts mehr wissen. Aber Jesus geht ihnen nach. Und er geht ihnen in einer Art und Weise nach, wo es überhaupt nicht aufdrängend ist. Er könnte ihnen doch auch einfach so als Auferstandener hinstellen und sagen, ey, ihr da, guckt, schaut mal, ihr braucht nicht erschrecken, dann wären sie noch mehr erschrocken. Nein, Jesus redet mit ihnen und er lässt ihnen alle Freiheit, sich darauf einzulassen oder nicht. Ihr Stein ist, wir aber hofften und wir sind erschrocken. Jesus erklärt ihnen alles noch einmal und er erklärt ihnen, dass ihre Hoffnung, die zu Ende ist, abgelöst wird, da es eine Hoffnung ist, die jetzt erst überhaupt anfängt. Und dann kommt diese Bitte der beiden. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und sie tun es ja nicht für sich, sondern sie tun es, weil es Gastfreundschaft ist. Und trotzdem bedeutet das genau das. Und Jesus kommt zu ihnen. Und sie essen zusammen zu Abend. Und dann werden ihnen die Augen aufgetan. Jesus nahe an sich heranlassen, dann ist das nicht mehr erschreckend. Dann rollt für sie der Stein vom Grab weg, dann erst. Und dann ist das eben nicht erschreckend. Auf dem Rückweg nach Jerusalem läuft keiner neben ihnen her. Und doch wissen sie, dass Jesus mit ihnen geht. Wer rollt uns den Stein weg, den Emmaus-Jüngern, dem Thomas? Die Frauen bekommen gesagt, dass die Jünger sich nach Nazareth begeben sollen. Eigentlich merkwürdig. Wir kennen die ganze weitere Geschichte in der Bibel, da läuft alles Wesentliche in Jerusalem ab. Und so ein bisschen ja auch die Frage, Jesus, was willst du mit den Jüngern bitte schön am See Genezareth? Was sollen sie nach diesem Geschehen, Tod und Auferstehung, was sollen sie in Galiläa? Wo ist Jesus mit den beiden Männern nach Emmaus auf ihrem Weg? Und für die Jünger, die nach Galiläa beordert werden, da ist Jesus, als es jetzt aber Morgen ward, wieder nach einem trüben Tag, als es jetzt aber Morgen ward, gingen sie ihrem Tagesgeschäft nach. Sie kennen die Geschichte. Sie fragen den Petrus, was machen wir denn jetzt? Und Petrus sagt, ja, was soll ich denn schon machen? Gehen wir halt fischen. Gehen sie fischen. Es ist jetzt übermorgen ward und sie kommen wieder ans Ufer zurück und da sehen Sie ein bisschen unscharf steht Jesus am Ufer. Warum hat er sie da hingeschickt? Die Jünger werden zunächst einmal in den Alltag geschickt. Auch am Morgen nach Ostern ist noch Ostern. Auch am Morgen nach Ostern ist der Auferstandene noch da. Und wenn für uns übermorgen Dienstag ist und nächsten Montag die Osterferien zu Ende sind, dann ist eben Alltag. Und dann ist der Auferstandene am Ufer. Da, wo Petrus und die Jünger gearbeitet haben, wo es manchmal flach ist und manchmal tief, wo es manchmal windig ist und manchmal die Wellen hochgehen, wo es manchmal ungemütlich ist. Bemerkenswert ist ja, dass Petrus Jesus gar nicht so richtig scharf erkennen kann. Auch nicht schlecht. Dass Petrus Jesus gar nicht so richtig scharf erkennen kann. Das ging ja noch anderen so, den Emmaus-Jüngern, den Frauen. Wie kommt das eigentlich? Also erstens denke ich, dass es wieder das ist, dass Jesus sich uns behutsam nähert. Dass Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, aber nicht, ich breche ein. Sondern, hallo, ihr müsst schon gucken wollen, ihr müsst schon wollen. Dann könnt ihr richtig gucken. Und da gibt es ja so einen feinen Unterschied zwischen Johannes und Petrus. Johannes hat Jesus am Ufer erkannt. Johannes, das ist der, der von sich behauptet, er sei der Jünger, den Jesus lieb hat. Petrus, das ist der Jünger, der ganz sicher war, dass er Jesus lieb hatte, wo aber Jesus lieber doch noch mal eine Klärung herbeiführt. Petrus, hast du mich lieb? Ja, du hast mich verleugnet, wissen wir beide. Aber jetzt geht es um die Frage, hast du mich lieb? Jesus schickt seine Leute in den Alltag. Und oft genug sehen wir im Alltag Jesus nur so ein bisschen verschwommen. Paulus beschreibt das mal so, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel, jetzt erkenne ich stückweise, aber manchmal, so im Nachhinein, erkennen wir doch, da war er dabei und da ist er dabei und führt. Ab und zu erleben wir das doch, ein Wunder. Die Jünger haben das auch erlebt, immer wieder dieses Auf und Ab. Zustimmung des Volkes für Jesus, Jubel am Palmsonntag und dann wieder, dass alles so verloren erscheint. Johannes weiß, dass Jesus ihn lieb hat. Um dieses persönliche Verhältnis geht es, um Jesus deutlich zu erkennen am Ufer des Sees, am Morgen des Alltags. In der aktuellen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die gestern erschienen ist, für heute gilt, steht der bemerkenswerte Satz, und zwar bezieht er sich auf Glauben. Glaube ist Begegnung. Glaube ist Begegnung. Das Zusammensein mit Jesus. Frohe Ostern. Die Jünger damals mussten sich ein bisschen dazu durchkämpfen. Und es hat etwas gedauert. Und Ostern bringt einen Stein ins Rollen, aber auch für uns muss manchmal der Stein erst weggerollt werden. Dann ist das Grab leer und der Stein beiseite gerollt. Als ich meiner Frau sagte, dass ich dieses Bild, ich habe es nur gesagt, ich habe es ihr nicht gezeigt, als ich ihr sagte, dieses Bild will ich heute in der Bibelstunde hier zeigen, war ihre Reaktion, das mit dem großen, bedunkenen Stein. Geht Ihnen das auch so? Sie sehen dieses Bild und beim zweiten Hinschauen sehen Sie ein offenes Grab, drei leere Kreuze, Sonnenaufgang, drei Frauen, ein Engel, helles Licht. Sieht man alles. Und was fällt als erstes auf? Der dicke, schwarze Bobbel. Der Stein ist ja relativ klein. Man könnte denken, dass die Künstlerin sich da irgendwie vertan haben muss. Der Stein reicht doch nie und nimmer, um das Grab zu verschließen. Aber der Stein drängt sich in den Vordergrund. Nein, der Stein kann das Grab nicht verschließen. Aber der Stein ist auch nicht weg. Das hätten wir ganz gerne. Jesus ist auferstanden. Jetzt bricht die Herrschaft Jesu an. Jetzt kann ich ihm alles sagen und kann alles erleben, alles erwarten. Jetzt ist alles gut. Das Bild ist überwiegend hell. Und trotzdem ist da was Dunkles. Gesungen haben wir gerade von der Hoffnung und von dem, was Petrus in seinem ersten Brief da geschrieben hat, das haben wir gemeinsam gelesen. Nein, der Stein ist nicht groß genug, um irgendetwas wirklich kaputt zu machen. Und doch erkennen wir in dem Stein doch so viel wieder, was uns beschwert, was uns auf dem Magen oder auf dem Herzen liegt. Da ist manche Sorge, da ist manche Verzweiflung und da ist auch am Ostersonntagmorgen mancher Zweifel. Da ist manche Blindheit, weil man einfach nicht sehen kann, dass doch Jesus lebt. Und da bewegt einen manche Schuld. Und man würde gerne die Seelsorge, so wie sie Petrus erfahren hat, von Jesus erleben, hast du mich lieb, und dann einfach sagen können, ja Herr, ich hab dich lieb und ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da ist manche Krankheit und manche Verzweiflung, warum es nicht besser wird. Wir haben gerade in unserer Umgebung ein paar Leute, denen es gesundheitlich wirklich nicht gut geht. Das ist nicht leicht auszuhalten. Da gibt es manche Müdigkeit im Umgang mit Menschen, im eigenen Glauben. Und ehrlich, was für mich auch ein Bobbel ist, wenn ich schon bis auf ein bisschen Schnupfen keine Krankheit habe, aber was für mich schon so ein Bobbel ist, ist Krieg in der Ukraine und in Israel. Und ich weiß nicht, ob ich das so ehrlich sagen darf, aber ja, das ist für mich ein großer Bobbel und es ist für mich eine Anfechtung. Und wir beten darum, dass da Frieden kommt und irgendwie. Und der Bobbel ist da. Bobbel, Seelsorge. Wenn man nicht scharf sieht, wenn einem Jesus so verschwommen ist, wenn einem dieser Stein größer erscheint, als er ja nun ganz objektiv ist. Seelsorge, wenn man Ermutigung braucht oder es anderen zusprechen und ermutigen. Paul Gerhardt singt, Kreuz und Elende haben ein Ende, und er wusste, wovon er redet. Der wusste, dass dieser Bobbel eine bestimmte Größe hat und nur eine bestimmte Größe. Ostersonntag, damit fangen wir an. Sonntag, das ist bei uns der erste Tag in der Woche. Damit geht das normale Leben los oder weiter. Und Jesus geht mit uns. Und er erwartet uns jeden Morgen neu. Und ich möchte beten, Herr Jesus, räum den Stein weg. Das wäre doch eigentlich eine ganz feine Sache. Denn Jesus ist auferstanden, wir haben gejubelt. Er ist wahrhaftig auferstanden, wir haben gejubelt. Könnte nicht bitte der Stein auch noch weggehen? Das Kreuz ist leer, aber es ist nicht weg. Da, am Kreuz, sind unsere letzten Probleme gelöst worden. Wir haben das gerade gesungen. Da gibt es Ewigkeit und ewige Seligkeit. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung erstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ja, wir sollen ganz weit durchgucken. Das ist das, das da, ist das, was wirklich wesentlich ist. Und wir leben weiter damit, dass wir auf dieser Erde leben und unter diesem Stein durchaus auch leiden. Aber das Wissen, das ist nicht das Letzte. Und wer hat den weggerollt? Den Frauen, den Emmausjüngern, dem Thomas? Jesus rollt den Stein vom Grab weg. Und dann gilt das eben, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist nicht im Grab, Jesus ist bei uns. Und dann lassen Sie uns das mit den Emmausjüngern beten. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden am Abend. Und lassen Sie uns das Leben am Morgen, als es dann aber morgen ward, stand Jesus am Ufer. Amen. Lassen Sie uns beten. Vater im Himmel, die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, weil dein Sohn auferstanden ist. Du lässt uns teilhaben an seinem Sieg. Du schenkst uns Grund zur Freude. Lass uns auf dich vertrauen in allem, was uns erschrecken und durcheinander bringen will. In allem, was uns angreift und uns zu kämpfen gibt. Du bist da, um uns zu helfen. Du ordnest die Verhältnisse neu. Du schenkst neues Leben. Darauf vertrauen wir, weil wir heute sehen, du hast dem Tod die Macht genommen. Und wir bitten dich für alle, die auf dich hoffen, erfülle sie mit deinem Geist. Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen, gib ihnen Hoffnung durch dein Wort. Herr, weil dein Sohn auferstanden ist, dürfen wir in deiner Kraft leben. Trotz aller Niederlagen haben wir an deinem Sieg teil. Trotz aller Schwachheit machst du uns stark. Trotz aller Enttäuschungen schenkst du uns Freude und bringst uns ans Ziel. Lassen Sie uns gemeinsam beten, indem wir gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Frohe Ostern kann werden, auch angesichts mancher Sorgensteine und Zweifel und Dunkelheit und Traurigkeit, weil Jesus größer ist, weil er auferstanden ist und weil er uns nicht allein lässt. Wir haben es gehört. Was wäre das, wenn wir daran denken würden, Jesus geht neben uns, mit uns auf unserem Weg. Jesus ist an jedem neuen Morgen da, wartet auf uns, empfängt uns, auch im Alltag. Vielen Dank für diese Botschaft und wir bitten darum, dass sie mit uns geht und uns begleitet in dieser kommenden Woche. Vielen Dank.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.